Ja, Leute, Weihnachten steht vor der Tür. Ich hoffe, ihr habt nicht allzu viel Stress und macht euch nicht allzu viel Stress, sondern genießt das Leben auch in dieser Zeit, obwohl sicherlich manchmal auch ganz andere Herausforderungen wieder sind in dieser Zeit und zu dieser Jahreszeit. Die Verpflichtungen, vielleicht die Versuche, auch es irgendwelchen Menschen wieder recht zu machen, damit sie nicht beleidigt sind und sagen, und du hast mich Weihnachten vergessen. Ich musste so die Woche an Jesus denken. Von ihm steht geschrieben, und wir schauen uns das mal an, in Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Im Anfang war das Wort, das Logos. Wir wissen, dieses Wort, das Logos, das ist Jesus. Wenn wir in die Offenbarung hineinschauen und ziemlich zum Schluss der Offenbarung kommen, dann sehen wir, wie von Jesus berichtet wird, wie er auf dem weißen Pferd sitzt. Und dann heißt es in unseren Übersetzungen, an seinen Hüften stand geschrieben das Wort Gottes, das Logos Gottes. An seinen Hüften, eigentlich steht im Grundtext, und er hatte so Schärpen an seinen Schenkeln runter. Auf diesen Schärpen stand drauf das Wort Gottes, das Logos Gottes. Jesus und sein Wort sind identisch. Dieses Buch, die Bibel, die wir haben, ist der schriftliche Ausdruck, der gemalte Ausdruck der Person und des Wesens von Jesus. Er ist das Logos. Die Bibel wird auch, Gott bezeichnet sein Wort selber als das Logos. Und er sagt, mein Sohn ist das Logos. Mein Sohn ist das Wort. Und in Johannes 1 wird uns das auch erklärt. Da heißt es ab Vers 1 bis 5, im Anfang war das Wort das Logos. Und das Wort, dieses Logos, das war bei Gott. Und das Wort, das Logos, war Gott. Da sieht es. Gott ist das Logos. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde nicht eines, das geworden ist. Alles, was irgendwo existiert, ist durch das Logos, ist durch Jesus in Existenz gebracht worden, geschaffen worden. Er ist der Urheber von allem, was existiert. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Im Kolosserbrief steht geschrieben, dass Jesus, durch ihn wurde die Welt geschaffen, in ihn hinein, zu ihm hin wurde die Welt geschaffen und alles besteht nur in ihm. Gäbe es keinen Jesus, gäbe es uns nicht, gäbe es diesen Kosmos nicht, gäbe es das Universum nicht, es gäbe es nicht. Er ist der Urheber aller Schöpfung. Und das ist, was ein Kolosserbrief sagt. Alles besteht in ihm. Gott hat es so veranlasst, dass alles, was durch seinen Sohn geschaffen wurde, dass es nur existieren und bestehen kann, Leben haben kann, wenn es in seinen Sohn festgegründet, verankert und eingeschlossen ist. Und dieses Logos wird ja auch Zoe oft genannt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das Zoe. Zoe ist Leben Gottes. Es ist also nicht nur Buchstabe, es ist lebendig, lebendige Realität. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Dieses erfasst heißt, die Finsternis hatte auf diesen Jesus keinen Zugriff. Und Jesus selber sagt, kurz bevor er gekreuzigt wird, er sagt, jetzt kommt der Fürst dieser Welt. Jetzt ist die Stunde der Finsternis. Aber der Fürst dieser Welt hat nichts an mir. Er findet in mir keinen Haken. Er hat keinen Zugriff. Ich sterbe für die Sünden und ich gehe in Finsternis, ich gehe in Tod für die Menschen aufgrund eigener Entscheidung, denn ich habe von meinem Vater Auftrag erhalten, Befehl erhalten, Berechtigung erhalten, sagt Jesus, mein Leben zu geben oder mein Leben zu nehmen. Und wir wissen, als er in Gethsemane ist und dass er dort in großer Angst war. Und dreimal heißt es, und er kam in großer Angst und er betete. Och, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen möge. Und da hat er sich sicherlich dran erinnert. Mein Vater hat ja gesagt, wenn du die Aktion abbrechen willst, kannst du sie abbrechen. Wenn dieser Kelch doch an mir vorübergehen, aber nein, dazu bin ich ja in die Welt gekommen. Es geschehe dein Wille, das Ziel Gottes, das Ziel, das du und ich, Vater, uns vorgenommen haben für die Menschen, das soll geschehen. Und er starb. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Als Gott Adam und Eva in den Garten Eden setzte, da gab es dort eine ganz persönliche, intime Beziehung, eine Anfassbeziehung. Gott ging mit ihnen im Garten spazieren. Gott war körperlich da. Adam und Eva waren körperlich da. Sie hatten Gespräch miteinander, sie hatten Austausch miteinander. Aber dann kam dieser furchtbare Sündenfall des Menschen. Adam und Eva verkauften dieses besondere Vorrecht, mit Gott Auge in Auge zu sein, mit Gott in einem Anfass-Berührungsverhältnis zu sein. Adam und Eva verkauften es und ließen sich täuschen von Satan, und Satan wurde der Gott dieser Welt. Und von da an zerbrach diese Beziehung. Von da an war Gott nicht mehr körperlich auf der Erde. Von da an war eine Kluft. Gott wollte sich den Menschen offenbaren, aber er konnte sich ihnen nicht offenbaren. Er ist Geist, er ist nicht sichtbar. Er war, auch wenn es mal einzelne Erscheinungen oder Manifestationen Gottes im Alten Testament gibt, so war es doch nicht ein beständiges, sichtbares Anfassleben, berühre mich Leben, das Gott auf dieser Erde führte. Es waren sporadische Offenbarungen Gottes. Aber dann heißt es in Johannes Kapitel 1, Vers 14, und das ist die gute Nachricht, die dann in diese Welt zurückkam, das Wort, das Logos, es wurde Fleisch. Das heißt, es bekam einen Körper. Gott bekam einen Körper. Es wurde Fleisch. Wir sehen in Hebräer 2, Vers 14, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Aber hier geht es, wir haben Fleisch und Blut. Wir haben Körper. Wir sind zum Anfassen. Und deshalb, er kam in diese Welt und er wurde Gott zum Anfassen. Jesus wurde Gott zum Anfassen. Das Wort wurde Fleisch, Johannes 1, 14, und es wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen oder Einziggezeugten vom Vater. Dieses Eingeborene, Einziggezeugte, das heißt Monogenes. Es bezeichnet das einzige Kind in einer Familie. Der einzige Nachkomme oder der einzige, der in einer Familie gezeugt wurde. Er ist der einzig gezeugte Sohn Gottes. Gott hat einen Sohn. Und durch seinen Sohn offenbart er sich, und es war vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Aber das Wunderbare ist, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Auf einmal bekam das Wort einen Körper. Dieser Logos, dieser Jesus, auf dessen Schärpe geschrieben steht, das Logos Gottes, er bekam einen Körper. Er war Gott zum Anfassen. In Lukas 2,7 heißt es von Maria, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie da war. Gott wurde Fleisch. In Hebräer 10, Vers 5 steht geschrieben, darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. Einen Leib, einen Körper aber hast du mir bereitet. Es ging Gott nicht um Opfer, um Rituale, um Schlachtopfer. Das Ziel, seine Absicht war, ich möchte wieder körperlich unter den Menschen wohnen. Ich möchte wieder Gott zum Anfassen sein. Ich möchte, dass man mich berühren kann, dass man weiß, dass so fühlt sich Gott an. So spürt sich Gott an. Und deshalb wurde Jesus Fleisch und er starb für uns, für unsere Sünden. Aber du hast nicht Schlachtopfer und Opfergabe gewollt, Hebräer 10, 5. Es ging dir darum, dass ein Leib, du hast dir einen Leib bereitet. Und Jesus sagte von sich, der Sohn im Johannesevangelium, in dem Johannesevangelium, er bringt diese Aussage öfter. Der Sohn kann nichts von sich selber tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut ebenso der Sohn. Du musst dir vorstellen, Jesus kam in die Welt, er mit einem Körper, in einem Körper. Und bis zu seiner Erfüllung mit dem Heiligen Geist, bis zu seiner Taufe im Heiligen Geist im Jordan, als er auch im Wasser getauft war. Bis dahin lesen wir nichts von irgendeinem Wunder, das er tat. Er ist überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Aber von da an begann etwas ganz Spezielles. Gott wohnte durch den Heiligen Geist in seinem Sohn. Jesus sagt, ich selber mit meinem Fleisch, mit meinem Körper kann nichts tun. Der Sohn kann nichts aus sich selber tun. Aber das, was ich tue, das tue ich, weil der Vater in mir ist. Weil Gott in mir ist. Ich kann Menschen berühren, weil Gott in mir wohnt. Und als Jesus kam und Fleisch wurde, da hatte Gott wieder einen Körper auf der Erde. Einen Leib zum Anfassen. Endlich hatte Gott einen sichtbaren Körper auf der Erde. Endlich hatte er einen Körper, in dem er auf dieser Erde wieder wohnen konnte. Der Höchste wohnt nämlich nicht in Tempeln, die aus Händen gemacht sind, aus Stein oder aus sonstigem irdischem Material. Der Höchste wohnt in menschlichen Körpern. Endlich hatte er einen Körper in seinem Sohn Jesus, in dem er auf dieser Erde wieder wohnen konnte. Endlich hatte er wieder Füße, mit denen er durch die Straßen Israels laufen konnte. Füße, mit denen er auf die Straßen und Marktplätze gehen konnte. Endlich hatte er wieder eine Zunge, die es ihm erlaubte, seine Worte zu sprechen, seine Gedanken zu tun. Als Jesus in diese Welt kam, da hatte Gott endlich wieder Füße. Endlich hatte er wieder sichtbare Hände, die er auf Kranke legen konnte. Und die Kraft Gottes floss durch diesen Jesus-Körper, weil er sagt, oh, aus mir heraus kann ich nichts tun. Und Jesus sagte, Vater, du kannst meine Füße benutzen, du kannst sie gebrauchen, wenn du mich auf irgendeinen Marktplatz haben möchtest. Gott, dann werden meine Füße dich dorthin tragen. Und Jesus trug Gott in die Gegenwart der Menschen. Vater, wenn du irgendwo einen Kranken hast und du möchtest, dass die Hände auf ihn gelegt werden, Vater, ich gebe dir meine Hände. Vater, ich gebe dir meine Hände, dass sie auf die Kranken gelegt werden und dass deine Kraft in diese Kranken hineinströmt und dass sie gesund werden. Und Gott, Vater, wenn du eine Zunge brauchst, um zu den Menschen zu reden, wenn du eine Zunge brauchst, um dich mitzuteilen, wenn du eine Zunge brauchst, um den Menschen von deiner Güte, von deiner Barmherzigkeit, von deiner Liebe und von dem herrlichen Königreich Gottes zu erzählen, wenn du eine Zunge brauchst, Vater, sagt Jesus, hier hast du meine Zunge, gebrauche meine Zunge. Als Jesus kam, hatte Gott endlich wieder einen Körper auf dieser Erde. Und Paulus ist begeistert, als er schreibt in 1. Timotheus 3, Vers 16. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Jesus, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt und aufgenommen in die Herrlichkeit. Und Gott im Fleisch, der Körper, war wieder weg. Gott war nicht mehr zum Anfassen. Jesus war beim Vater. Kein Körper mehr da. Aber dann kommt Jesus und sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir lesen in Hebräer 10, Vers 5 nochmal. Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Und dann lesen wir in Epheser 1, 22 und 23. Dass Gott diesem Jesus alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Jesus war nicht mehr leibhaftig. Seine Füße liefen nicht mehr über die Straßen dieser Welt. Seine Hände legten sich nicht mehr auf kranke Körper. Seine Zunge sprach nicht mehr zu den Menschen auf den Marktplätzen und Straßen und in den Synagogen. Aber Gott sagt, ich möchte mit einem Körper auf dieser Erde anwesend sein. Ich möchte körperlich auf dieser Erde leben. Und dann geschah dieses, er rief die Gemeinde ins Leben. Da war ein Jesus und er hätte sich zerteilen müssen, wenn man einen Jesus, einen Gott zum Anfassen wollte. Aber als der Tag von Pfingsten kam und 3000 Menschen sich bekehrten, 3000 Menschen von Neuem geboren wurden, 3000 Menschen erfüllt wurden von dem Heiligen Geist, dann gab es mit einem Schlag 3000 Mal Gott zum Anfassen. 3000 Mal. Und als dann kurz darauf, kurze Zeit später, 5000 Menschen, nur Männer heißt es, waren ja auch noch Frauen und Kinder, sich bekehrten. Dann gab es auf einmal zusätzlich über 5000 Körper, Hände, Füße, Zungen, die Gott zum Anfassen in diese Welt hineingestellt hatte. Du und ich, wir sind Gott zum Anfassen. Und wir müssen dieses wissen. Jesus sagt, ohne ihn kann ich nichts tun. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 15, bleibt in mir. Ihr müsst diesen festen Entschluss in eurem Leben fassen, in mir zu bleiben. Und ich bleibe in euch. Ich gebe euch die Garantie, ich bleibe in euch. Aber wichtig ist, dass ihr in mir bleibt. Bleibt mit mir in einer engen, kontinuierlichen Verbindung. Denn wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus sagt, mit anderen Worten, ihr werdet die gleiche Erfahrung machen, die ich gemacht habe. Ich konnte nichts ohne meinen Vater tun. Der Menschensohn kann nichts von sich tun. Immer wieder sagt er es im Johannesevangelium. Er kann nichts tun. Und auch ihr müsst wissen, ihr könnt nichts und ihr müsst auch nichts von euch tun. Gott sagt, ihr seid mein Leib. Die Gemeinde ist mein Leib. In 1. Korinther 12, 27 sagt Paulus, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen seid ihr Glieder. Die Gemeinde Jesu Christi auf dieser Erde ist seit der Entstehung der Gemeinde auf dieser Erde, in dieser Welt, ist die Gemeinde Jesu Christi Gott zum Anfassen. Gott ist nicht sichtbar, aber du und ich sind sichtbar. In Römer 12, 1 sagt Paulus, ich ermahne euch nun, Brüder, natürlich auch die Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ein vernünftiger Gottesdienst ist, sagt Paulus, wenn du deine Glieder Gott gibst. Wenn du Gott sagst, Gott, du brauchst Füße, um auf den Luisenplatz in Darmstadt zu gehen. Gott, hier, nimm meine Füße. Du darfst meine Füße gebrauchen und du trägst Gott auf den Luisenplatz. Und Gott sagt, ich würde gerne, dass ein Kranker, der irgendwo ist, gesund wird. Darf ich deine Hände gebrauchen? Würdest du deine Hände auf den Kranken legen? Denn ich habe keine sichtbaren Hände in dieser Welt. Du aber hast sichtbare Hände. Würdest du deine Hände auf den Kranken legen? Und meine Kraft wird in den Kranken fließen. Und dieser Kranke wird gesund sein. Gott sagt, Paulus sagt, gebt doch eure Glieder Gott hin. Und für uns ist, Gott sagt, darf ich deine Zunge gebrauchen? Ich möchte den Menschen die gute Nachricht meines Reiches verkündigen. Darf ich deine Zunge gebrauchen? Ich brauche deine Zunge. Diese Menschen werden keine Botschaft hören. Diese Menschen werden kein Evangelium hören. Sie werden nie was hören davon, dass ich sie liebe. Sie werden nie davon hören, dass ich sie versöhnt habe, als mein Sohn für sie starb. Sie werden es nie hören, es sei denn, du gibst mir deine Zunge und mit deiner Zunge darf ich die Nachricht des das Evangelium des Reiches den Menschen bringen. Darf ich deine Zunge haben? Paulus sagt, gib Gott deine Glieder. Gib ihm deine Füße, damit er laufen kann. Gib ihm deine Hände, damit er segnen kann. Gib ihm deine Zunge, damit er sprechen kann. Das ist es, was Paulus sagt in Römer 6,13. Sagt er, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung, als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Nein, eure Füße und eure Hände sind nicht mehr für Abwege bestimmt. Eure Füße und Hände und eure Zunge und euer ganzer Leib ist ein Tempel des lebendigen Gottes. Und Gott möchte in seinem Tempel auf dieser Erde sich bewegen und den Menschen das Gute und das Heil und die Rettung und Befreiung bringen durch diese Körper, in denen er wohnt. Wenn du so willst, Gott sagt, gib mir dein Fleisch. Gib mir deinen Körper und ich komme mit meinem Geist. Ich komme da hinein und Kraft wird sich manifestieren, wo immer wir beide zusammen auftauchen. Kraft wird sich manifestieren, wo immer wir beide zusammen auftauchen. Das ist für mich etwas ganz Gewaltiges und Großes, denn es befreit mich von einer großen Verantwortung, von einer großen Verpflichtung. Manches Mal lassen wir uns irreführen, dass Leute sagen, wir suchen vollmächtige Leute. Weißt du, und wir schreien nach vollmächtigen Leuten. Weißt du, worüber ich froh bin? Dass hier ein Klumpen Fleisch ist und dass in diesem Klumpen Fleisch ein vollmächtiger Jesus Christus lebt. Und dieser vollmächtige Jesus Christus, er ist derjenige, der handelt. Gott sagt, gib mir deinen Klumpen Fleisch, lass mich darin wohnen. Und wir beide zusammen, wir gehen und wir beide zusammen, wir verändern die Welt. Du gibst mir dein Fleisch und ich gebe meinen Geist dazu. Das ist es, was Gott tut. Und er sagt in Römer 6,13, stellt deshalb eure Glieder nicht für Ungerechtigkeit zur Verfügung, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung, als Lebende aus den Toten und eure Glieder zu Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit, dass die Gerechtigkeit Gottes liegt. Gib Gott deine Glieder, sagt Paulus. Paulus sagt, schaut mich an. Er sagt, ich habe euch ein Muster gegeben. Ich habe ein Beispiel euch gegeben. Ich habe alles aufgegeben, nur um eines zu gewinnen, nämlich Christus. Und Paulus sagt, ich bin ein Muster für euch. Ich bin ein Beispiel. Ich habe Gott meine Füße gegeben. Ich habe ihm meine Hände gegeben. Ich habe ihm meine Zunge gegeben. Und er sagt, wenn wir das so in Römerbrief hineinschauen, in Apostelgeschichte hineinschauen, und da heißt es, auch in Römerbrief, er sagt, unser Wort ist ausgegangen über den ganzen Erdkreis. Da steht interessanterweise nicht Logos. Unser Rhematas. Unsere Remas sind ausgegangen über den ganzen Erdkreis. Rema ist ein Wort, das du frisch von Gott empfängst für die Situation. Wir sind nicht von Gott berufen, irgendwie tote Religion oder tote Worte oder abgekühlte Bibelverse vielleicht irgendwo hinzutragen. Gott sagt, wo immer du mir deine Füße und deine Hände und deine Zunge gibst und wo immer du mich hinträgst, da will ich dir Rema geben, da will ich dir Worte des Lebens geben, da will ich dir Worte geben, die Veränderung in die Situation hineinbringen, in die du hineingegangen bist, in die ich dich hineingeführt habe. Es geht nicht um toten Buchstaben, denn Jesus sagt, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wir brauchen nicht zu scheppern und sagen, okay, also Hauptsache, wir geben die gute Nachricht von, der Heilige Geist wird schon überzeugen. Wir können unsere Zunge, unser Hirn, wir können unser Herz, unseren Geist, unseren ganzen Menschen Gott zur Verfügung stellen und sagen, Gott, du darfst mich gebrauchen, du darfst mich bitten, trage mich zu meinem Nachbarn, der gerade Hilfe braucht. Gott sagt, dein Nachbar braucht Hilfe. Würdest du mich bitte zu deinem Nachbarn tragen? Und dann tragen wir Gott zu unserem Nachbarn. Und dieser Nachbar ist krank. Gott sagt, würdest du ihm bitte die Hände auflegen? Denn ich werde diesen Kranken gesund machen. Wir sind Gottes Körper. Die Gemeinde ist sein Leib. Was heißt denn Leib? Die Gemeinde ist sein Körper. Leib ist Körper. Das ist ein Körper. Dieser Leib wird auch Körper genannt. Und so, Gott ist es, der wirkt und der handelt. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, in Markus 16, Da gibt Jesus diesen Auftrag an seine Jünger. In Markus 16, Abvers 15. Markus 16, Abvers 15. Und er sprach zu ihnen: Geht hin. Mit anderen Worten, seid meine Füße. In die ganze Welt und predigt. Seid meine Zunge. Gebt mir eure Zunge. Geht hin, gebt mir eure Füße. Geht hin und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Weißt du, manches Mal haben wir so ein furchtbar verstelltes Bild. Wir denken, wenn wir irgend der Finsternis begegnen, dann denken wir, wir müssen da gebieten und nochmal gebieten und Schrei und Zeter und Mordio und fahr aus. Und was wir können, wenn wir als Pfingster vielleicht in Sprachen dann gebieten, Baschukarabasandalabasa. Und wenn je lauter wir schreien, dann denken wir, umso mehr Autorität haben wir, dabei machen wir nur mehr Krach. Und die anderen sagen, fahr aus, fahr aus, fahr aus. Und dann schreibt man und fastet Leute, fahr aus, fahr aus. Und wir toben und als ob es auf uns ankäme. Glaub doch nicht im Ernst, dass irgendein Dämon vor dir Respekt hat. Weißt du, warum die Dämonen vor uns Respekt haben? Weil sie den Christus in uns sehen. Und sie sagen, mit diesem Christus in uns, mit dem werden wir uns gefälligst nicht anlegen. Wir werden uns mit diesem Christus in uns nicht anlegen. Und wir müssen von dieser Schiene runterkommen, dass wir denken, es kommt auf uns an, dass wir die guten Worte haben, dass wir die guten Ideen haben. Gott sagt, gib mir dein Gehirn, ich möchte meine Gedanken hineingeben. Gib mir deine Zunge und ich werde sprechen, vielleicht in einem kurzen Wort. Geh, und dieser Geist wird gehen, ohne ein großes Spektakel. Gib mir deine Füße, gib mir deine Hände. Und er sagt, so, sie werden Dämonen austreiben. Christus, der Christus in uns, ist der Garant, ist derjenige, der dem Reich der Finsternis Respekt einflößt. Dass wir nur den Namen Jesus benutzen, das flößt noch nicht unbedingt Respekt ein. Wir haben das ja in der Apostelgeschichte gesehen. Was waren da diese sieben Söhne, die da ankamen, diese sieben Leute? Und sie kommen zu einem Besessenen und sie sagen, in dem Namen von Jesus, den der Paulus predigt, sagen wir, fahrt aus. Was hat der Dämon gemacht, der in diesem Menschen war? Der hat die so verprügelt, ihnen die ganzen Klamotten vom Leib gerissen und diese sieben flüchteten nackt von dort weg. Verstehst du? Nur, dass wir sagen, Jesus, 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 das ist es nicht. Wir müssen wissen, die Autorität, die wir haben, die Kraft, die sich freisetzt, die Dinge, die geschehen, durch uns, mit uns, an uns, das ist, weil Christus in uns lebt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Weil dieser starke Jesus, der den Teufel besiegt hat, der die Hölle überwunden hat, der den Tod überwunden hat, der den Tod besiegt hat, weil dieser Jesus in uns lebt, deshalb sind wir Sieger. Wenn dieser Jesus nicht in uns leben würde, wären wir die größten Nullen, die auf dieser Welt herumliefen. Aber wir sind durch die Nummer 1 wertvoll geworden, die sich vor unsere Null gestellt hat, wie Reinhard Bonnke das so gern sagt. Er sagt hier, sie werden in anderen Sprachen reden. Vers 18 in Markus 16. Sie werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Weißt du warum? Weil Christus in uns unser Schutz ist. Christus in uns ist unser Schutz. Der Paulus, der fasste in diesen Stapel von Reisig, von Brennholz. Und auf einmal hing eine Schlange an seinem Finger. Und alle, er hat sie nur abgeschüttelt ins Feuer und ging weiter seiner Tätigkeit nach, nämlich am Feuer zu sitzen. Und alle haben gesagt, jetzt gucken wir mal zu, gleich kippt er um. Aber Paulus wusste eins, der Christus in mir ist auch mein Schutz in mir. Er ist auch der Schutz seines Tempels. Diese Schlange wird mich nicht umbringen. Wenn sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden, weil Christus in uns unser Schutz ist. Hallo. Christus in uns ist unser Schutz. Und das ist für mich so wichtig, auch wenn wir den Kranken die Hände auflegen. Versteht man? Wenn jemand kommt und sagt, bete für mich, dann stehe ich nicht da, oh, hoffentlich passiert's nicht. Ich weiß, dass durch diesen Klumpen Fleisch überhaupt nichts passieren kann. Durch diese Hände würde an sich nichts passieren. Aber ich weiß, der Christus in mir hat gesagt, auf die Kranken werden sie die Hände legen und sie werden gesund werden. Ich habe den Auftrag, mein Fleisch auf den Kopf eines Menschen oder die Schulter eines Menschen zu legen. Und Gottes Teil ist es, seine Kraft in diesen kranken Körper fließen zu lassen und Wiederherstellung reinzubringen. Das ist sein Part. Mein Part ist, lege dein Fleisch drauf. Sein Part ist, ich fließe mit meinem Geist durch. Und das entspannt uns. Dann können wir den Situationen begegnen. Dann wissen wir, da können Leute sagen, ja, ich denke, ihr heilt Kranke und wieso sind wir jetzt nicht gesund geworden. Verstehst du, auf solche Diskussionen lasse ich mich nicht ein. Manche Leute wollen immer kämpfen, immer streiten, immer disputieren. Billy Graham hat mal gesagt, der Großteil der Christen will immer nur Streitgespräche führen. Kämpfen, streiten, disputieren. Aber wenn es um Treue zur Gemeinde geht, um Hingabe sind, er sagt, dann findest du sie nicht. Und Paulus sagt, wenn wir Gott dienen, ein Mensch, der Gott dienen will, darf keine Streitgespräche führen. Streitgespräche zerstören. Streitgespräche machen das Herz schwer. Streitgespräche machen die Seele schwer. Und Gott erlaubt es nicht, Streitgespräche zu führen. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, uns daran halten und uns auch nicht an solchen Gesprächen beteiligen. Gott ist das ein Gräuel, weil das Zwietracht verursacht und auseinanderreißen. Auf die Schwachen werden sie die Hände legen. Wir sind seine Hände. Und sie werden sich wohl befinden. Immer wieder. Und das ist, weil ich weiß, es kommt nicht auf mich an. Wenn jemand Gebet wünscht, ich kenne Zeiten, da bin ich gekommen, hat jemand, kannst du für mich beten? Oh Jesus, du siehst die Not in diesem Leben. Und alle denken, oh, da kommt jetzt die Vollmacht raus. Du siehst die Not, oh Herr. Und dann powerst du und dann betest du. Und du sagst in dem mächtigen Namen Jesus, Amen. Und passiert ist gar nichts. Weil wir nämlich zum Ausdruck bringen, es kommt ja auf mich an. Es kommt ja auf mich an. Ich habe in meinem Leben begriffen, dass es nicht auf mich ankommt und doch auf mich ankommt. Was mein Part ist, Gott sagt, gib mir deine Hände, gib mir deine Füße, gib mir deine Zunge. Erlaube mir, dass ich dein Gehirn beeinflusse, fülle mit meinen göttlichen Gedanken. Und es ist, wenn jemand kommt und Gebet wünscht, ich bin seit langem dazu übergegangen. Bevor ich anfange zu beten, ich höre sofort auf den Christus in mir. Weil meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn ich ja nichts höre, dann sage ich, danke Vater, dass du jetzt gerade hier bist. Und dann höre ich schon, wie er sagt, ich heile jetzt diese Person. Und dann bete ich, ja Jesus, danke, du heilst jetzt diese Person. Oder jemand braucht Stärkung. Und dann höre ich sagen, und ich stärke jetzt diese Person. Ich stärke sie jetzt. Sag ich, danke Jesus, du stärkst jetzt diese Person. Ich bete, was ich höre. Ich bete, was ich höre. Und dann brauche ich nicht schreien. Da brauche ich kein Theater machen. Ich muss nur hören. Ich muss nur tun. Und da passiert es. Du drehst die Autoscheibe runter. Du legst den Arm auf ein krankes Kind. Es wird gesund. Du gehst her und betest mit jemand. Ich hatte vor einigen Tagen jemand, der nicht zu Christus gehört. Und der ein Problem hat, Christus zum Herrn seines Lebens zu machen. Und ich nahm die Hand dieser Person und ich habe nur gesagt, Vater, du liebst diesen Menschen so sehr. Und ich bete, Herr, dass diese Person dich kennenlernt. Ich bete, dass du sie berührst. Nicht, weil es war kein Schein. Und die Person fing hemmungslos an zu weinen. Hemmungslos. Und sie weint. Ich weiß nicht, was los ist. Ich werde gerade so berührt. Ich weiß, was los ist. Hier ist mein Fleisch. Das hält die Hand des anderen. Und innen drin der Christus. Er kommt und berührt, weil er Fleisch gefunden hat, das ihm als Kontakt dient zu dieser Person. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es war vor einer Woche in Michelstadt. Geschwister haben sich verabschiedet und ich bin dann hergekommen und habe gesagt Tschüss und meinen Arm um die Schulter gelegt und der Person auf Wiedersehen gesagt und bin gegangen. Und dann kam ich nochmal zurück und es ist so ein Gekicher da. Ich sage, was ist denn so lustig bei euch hier in der Ecke? Ja, als du deinen Arm um mich legtest und dich verabschiedet hast, in dem Moment war ich geheilt. Ich hatte unsagbare Rückenschmerzen, die einfach nicht verschwinden wollten. Du hast den Arm um meinen Rücken gelegt, hast dich verabschiedet und ich bin geheilt. Das ist nicht wir. Weißt du, ich weiß, wenn ich dich berühre, dann berühre nicht nur ich dich, dann berührt der Christus in mir dich. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Durch uns hat Gott wieder Füße auf dieser Erde bekommen. Durch uns hat Gott wieder Hände auf dieser Erde bekommen. Durch uns hat Gott wieder eine Zunge bekommen. Aber sie nützen ihm nichts. Es nützt uns auch nichts, wenn wir wissen, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn wir diesem unsichtbaren Vater Gott und dem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist nicht unsere Füße und unsere Hände und unsere Zunge ausliefern und sie wirklich, wie Römer 12, 1 sagt, als ein Opfer Gott hingeben. Du kannst über diese Füße, Hände und Zunge verfügen, wann immer du willst. Dann ist all das nutzlos. Denn es ist absolut nutzlos für diese Welt, dass Christus in uns lebt. Und dann müssen wir wissen, dass wir dieser Kontakt Gottes in dieser Welt sind. Was sagt Paulus im Korintherbrief? Gott ermahnt durch uns. Ermahnt ist ja im Deutschen dieser Zeigefinger. Aber immer wenn in der Bibel ermahnen steht, dann steht parakaleo. Para ist daneben rufen. Kaleo rufen, daneben rufen. Gott ruft daneben durch uns. Gott ruft Menschen durch uns neben sich. Parakaleo, nicht er ermahnt sie. Und er sagt, lasst euch versöhnen mit Gott, der in Christus war. Und diese Welt mit sich selbst versöhnt hat und ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zurechnet. Wir sind hier im Rotlichtmilieu. Draußen auf der Straße, da sind Frauen und Männer, die ihrem Gewerbe der Prostitution nachgehen. Aber wir müssen wissen, dass für diese Menschen bereits alles bezahlt war. Ist. Gott war in Christus und versöhnte die gesamte Welt mit sich selbst. Aber diese Leute da draußen wissen es nicht. Gott sei Dank wissen sie es jetzt, weil unser Wendepunkt-Team rausgeht und ständig mit den Menschen dort am Sprechen und am Beten ist. Aber sie würden niemals wissen, dass Gott sie liebt. Sie würden niemals wissen, dass Versöhnung schon lange stattgefunden hat. Sie würden niemals wissen, dass all diese Sünden schon längst bezahlt sind. Sie wissen es, weil nach dem Gottesdienst aus unserem Gemeinde im Wendepunkt Leute herausgehen, während wir anderen vielleicht noch gemütlich sind und das ist auch schön und gut so und hier Gemeinschaft haben oder wir nach Hause gehen oder vielleicht dann vor dem Fernseher sitzen oder was auch immer wir tun. Aber da gibt es Leute, die dann bis Mitternacht hier auf den Straßen unterwegs sind. Sie sagen, Gott, du darfst meine Füße gebrauchen. Du darfst meine Hände gebrauchen. Du darfst meine Zunge gebrauchen. Auch heute Abend, wenn das Team wieder rausgehen wird, dann werden sie Gott auf die Straße tragen. Dann werden sie Gott zu den Menschen auf der Straße bringen. Die einzige Chance, dass Menschen mit Gott in Kontakt kommen können, ist dadurch, dass wir zu den Menschen hingehen und ihnen den Christus, der in uns lebt, hinbringen, hintragen und sagen, Gott ist hier. Und dann rechnen wir damit. Nicht, dass wir Menschen berühren, sondern dass Gott Menschen berührt. Wir legen unsere Hand auf, aber Gott handelt. Gott berührt die Menschen. Wir sind Gottes Leib. Ihr seid der Leib Christi. Habt ihr das schon mal gelesen, ja? Ihr seid der Körper Christi. Wir sind der Körper Christi. wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in uns. Das heißt, wo wir hingehen, ist Gott mit dabei. Wir müssen jetzt nur einfach mal zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, Gott, wo immer ich bin, beim Einkaufen oder was auch immer ich tue, Gott, ich bin hier, meine Füße gehören dir, meine Hände gehören dir, meine Augen gehören dir, meine Zunge gehört dir, meine Gedanken, alles gehört dir. Herr, verfüge über mich, ich gebe dir meine Glieder zu Waffen der Gerechtigkeit, ich gebe dir meine Zunge zur Verkündigung des Friedensreiches, des Königreiches Gottes. 19, Vers 19, Markus 16. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber, dazwischen war ja Pfingsten, das ist jetzt der Abschlusssatz, dazwischen ist ja Apostelgeschichte 1 und 2, eins, wo er gen Himmel fährt und wo er sagt, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Dann kommt der Tag der Pfingsten, die Gemeinde Jesu Christi entsteht. Und jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte. Durch die und das Wort, das Logos, durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Während der Herr mitwirkte, ich sagte es schon mal in einem anderen Zusammenhang, das Wort heißt Synergeo. Synergeo heißt zusammenarbeiten, mit jemandem zusammenarbeiten, mitwirken, mit jemandem zusammenhelfen. Mitarbeiter sein heißt das, mitarbeiten. Also dieser Text, der dort steht, heißt, jene aber zogen aus und predigten überall. Und der Herr wirkte mit, war Mitarbeiter, handelte mit ihnen zusammen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Ich werde euch nicht verlassen, noch von euch weichen. Ich bin bei euch, sagt der Herr. Und das erlebten sie. Es heißt hier, sie bringen es ganz klar, wie zwei Kollegen, obwohl der Text ja auch dieses Synergeo und dieser Zusammenhang zeigt, dass der Herr der Leitende, der Maßgebliche ist, der den Ton angebende ist. Aber es nützte nichts, wenn sie sich nicht zur Verfügung stellten. Und so, der Herr wirkte mit ihnen. Sie waren wie Mitarbeiter. Und das ist, wo immer ich Gott hintrage, wo immer ich mit hingehe, da ist Gott. Da trage ich Gott hin. Egal, wo ich hingehe, ich trage Gott. Ich bin ein Tempel. Du bist ein Tempel. Wir sind Gottes Körper. Hier wohnt er mit seinem Geist in uns drin. Wir sind der Tempel Gottes. Wir sind Leib, Körper Jesu Christi. Er ist das Haupt. So steht es in der Schrift geschrieben. Und wo immer wir hingehen, müssen wir wissen, er geht mit uns und er, Synergeo, wirkt mit uns zusammen. Es ist ein Miteinanderarbeiten. Das Miteinanderarbeiten besteht darin, ich gebe mein Fleisch und er gibt seinen Geist. Versteht ihr? Eigentlich dürften wir gar kein Problem haben. Wenn wir das mal begriffen haben, dass wir Gottes Füße, Gottes Hände, Gottes Zunge sind, dann hast du gewonnen. Egal wo du hingehen wirst, du wirst dich nicht mehr fürchten, du wirst dich nicht vor Meinungsverschiedenheiten, vor Verfolgung fürchten. Du wirst Druck gerne aushalten. Was sagt Paulus? Mit viel Druck, mit vielen Mühen, oft mit großer Angst bin ich gekommen. Ja, wir kommen und wir denken, ja, wenn man uns vielleicht misshandelt, es wird wehtun. Aber dann ist es gut, wenn wir uns darauf besinnen. Gott sei Dank ist der Christus in mir und ist in der Lage, immer noch übernatürlich zu handeln. Über meine Gefühle hinaus, über mein Aushaltevermögen, vielleicht auch von Druck und Schmerz. Er ist in der Lage, mich da herauszuheben und mich darin zu schützen. Genauso wie es auch bei der Schlange, bei dem Aufheben der Schlangen ist. Jene zogen aus und predigten überall. Sie taten das. Sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Bei der ersten Predigt des Petrus, 3000 Menschen bekehrten sich. Und 3000, auf einmal hatte Gott schlagartig 3000 Körper. Kurz danach 5000 Männer und dann plus Frauen. Auf einmal hatte Gott über 8000 Körper, in denen er sich, durch die er sich manifestierte, durch die er sich in dieser Welt mitteilte. Bleibt in mir. Ich bleibe in euch, sagt er. Ich bleibe in euch. Und denkt daran, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und wir brauchen das nicht so ja, getrennt können wir nichts tun. Wir haben doch gar nicht die Absicht, uns von ihm zu trennen, oder? Wollen wir uns von unserem Herrn trennen? Nie und nimmer. Also dann ist das Problem doch schon gelöst. Wir wollen mit ihm gehen und er geht mit uns. Es gab ein altes Lied, das haben wir als Pfingstler immer gesungen. Und er geht mit mir und er spricht mit mir. Und er sagt mir, Kind, du bist mein. Er spricht mit mir. Wo immer wir sind, Gott ist da. Wo immer wir sind seine Schafe, wir hören seine Stimme. Und wo immer wir sind, haben wir die schriftliche Garantie. Niemand wird sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich bin bei euch alle Tage, jeden Tag, bis zur Vollendung des Zeitalters. Gottes Appell an dich, an uns, an mich heute Abend ist, Gott sagt, gib mir deine Füße, gib mir bitte deine Hände, gib mir deine Zunge. Gott sagt, ich will mich dieser Welt zeigen. Ich möchte so gerne mit dieser Welt sprechen. Dürfte ich deine Zunge gebrauchen? Ich möchte so gerne mit dieser Welt reden. Darf ich bitte deine Zunge gebrauchen? Ich möchte so gerne mal Heilung hineinbringen, kranke Körper. Gibst du mir bitte deine Hände? Legst du sie bitte auf einen kranken Menschen, damit meine Kraft in ihn fließen kann und er gesund wird? Das ist es, was Gott heute Abend uns fragt. Willst du mein Körper auf dieser Erde sein? Nicht nur im theologischen Verständnis, nicht nur im religiösen Verständnis, nicht nur in dem Sinn, ach, es ist schön mit Jesus zu sein, es ist wunderbar und schön mit Jesus zu sein. Aber Gemeinde Jesu Christi ist nicht dazu berufen, in Mauern zu sitzen. Gemeinde Jesu Christi ist nicht berufen, dass wir schön als Tempel in Zunen, Gebäuden sitzen, wo die fremden Menschen, wo die Menschen, die Hilfe brauchen, überhaupt nicht hinkommen. Das ist nicht, wozu Gott uns berufen hat. Ja, er sagt, wir sollen in Gemeinden zusammenkommen und auch in Häusern uns treffen. Aber er sagt, geht hin auf die Straßen, auf die Jahrmärkte. Geht hin in alle Plätze dieser Erde. Geht hin, tragt mich dorthin zu den Menschen. Ich möchte sie heilen. Ich möchte mit ihnen reden. Gib mir deine Zunge. Gib mir deine Hände. Gib mir deine Füße. Gott fragt das. Willst du das tun? Ich frage dich heute Abend. Willst du Gott deine Hände geben, um es fromm zu sagen mit Paulus, deine Glieder Gott zur Verfügung stellen? Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Gebt eure Leiber Gott hin, das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Dass Gott sagen kann, du, wir gehen jetzt dorthin, dort sprechen wir, dort heilen wir, dort werden wir segnen. Und was auch immer auf dem Herzen Gottes ist. Wir haben nicht den Überblick, nicht den Durchblick oft, was geschieht. Guck mal, wir wissen ja nicht mal, du verabschiedest dich und legst jemand die Hand um die Schulter. Du weißt nicht mal, dass die Person krank ist. Aber weißt du, wer das weiß? Gott weiß das. Und weißt du, was Gott weiß? Ich habe ihm meine Arme, meine Hände gegeben. Und er weiß, ich habe ihm meine Füße gegeben. Und ich weiß, ich habe ihm meine Zunge gegeben. Und ich weiß, mit dieser Zunge würde ich auch Dinge reden, die vielleicht für manchen unangenehm sind. Oder wo man so schön sagt, der gute Ton, wo man sagt, hier, also das wollen wir nicht hören. Weißt du, wenn meine Zunge Gott gehört, dann predigt er. Gerade, es geht ja so ein bisschen durch die christliche Presse, in Idee habe ich gelesen, in Freiburg, die Evangelische Allianz dort, die hatte dort so ein außerordentlichen Jesushaus, eine außerordentliche Jesushauswoche veranstaltet. Und sie hatten dort einen Evangelisten eingeladen. Und dieser Evangelist, er predigte dort. Und er sagte den Zuhörern in den Gottesdienst, dass wenn sie Christus nicht in ihr Leben aufnehmen würden, wenn sie ohne Christus sterben würden, dann würden sie einmal ins Gericht kommen. Dass dieser Gott, der sie heute retten will, der ihnen heute Leben geben will, dass wenn sie ohne Christus sterben, dass dieser Gott mal ihr Richter sein wird. Die Menschen haben sich darüber so aufgeregt, dass man den Redner ausgetauscht hat und die Jesushausveranstaltung mit einem anderen Evangelisten, der etwas softer redete, ersetzt hat. Weil sie sagen, es ist unangemessen, von Gericht zu sprechen. Es ist unangemessen, davon zu sprechen, dass es für Menschen noch ein zu spät kommt. Weißt du, wenn deine Zunge Gott gehört, dann wirst du manches Mal Dinge sprechen, die anderen vielleicht nicht gefallen. Aber Jesus hat oft gesprochen und das hat vielen Menschen nicht gefallen. Sehr oft, dann hoben sie Steine auf und haben gesagt, den bringen wir um. Ein andermal bringen sie an einen Abhang des Berges und sagen, den schmeißen wir runter, wir stürzen ihn hinab. Weißt du, wenn du Gott deine Füße zur Verfügung stellst, dann werden deine Füße manchmal an Orte gehen und an Plätze gehen, wo du sagst, das ist zu risikoreich, da würde ich lieber nicht hingehen. Aber wenn deine Füße Gott gehören, dann gehst du dorthin. Und wenn deine Hände Gott gehören, dann wirst du sie dort einsetzen zum Segen. Und wenn du deine Zunge Gott gegeben hast, dann wirst du an jedem Ort dieser Erde das sprechen, was Gott über diese Zunge, mit dieser Zunge sprechen möchte. Gib Gott deine Füße. Gib Gott deine Hände. Gib Gott deine Zunge. Sie gehören ihm. Er hat sie erkauft. Jesus war ein Einzelmensch. Einmal Körper Gottes. Gott sei Dank ist er nicht geblieben, leiblich. Denn jetzt gibt es auf der Erde viele, ja, hunderte Millionen von Menschen, in denen Christus wohnt. Allein wenn wir denken, die pfingstlich Gläubigen, sie sind die zweitgrößte christliche Kirche auf dieser Erde. Etwa 700 Millionen Mitglieder. Und wir zählen ja Kinder und Nichtgetaufte gar nicht mal dazu. Und dann, oberster Bereich ist die katholische Kirche mit 1,1 Milliarden. Dann kommen die Pfingstler, Charismatiker. Und dann kommen die ganzen evangelischen, lutherischen und sonstigen, ich sage immer Splittergruppen, weil sie sind eben im Verhältnis zur weltweiten Christenheit, sind sie ein kleiner Anteil. Und die Kirche ist sehr bemüht, ein gutes Verhältnis mit den Pfingstlern anzustreben, weil man sich eines klar ist, dass sie einmal die stärkste Kirche dieser Welt werden, und zwar innerhalb weniger Jahre, wenn der Trend so weitergeht. Aber ich habe auch zum Teil die Befürchtung, wenn ich sehe, wie viele aus unserem eigenen Kirchenverband, aus unseren Kirchenverbänden, wie viele ihre Füße und ihre Hände und ihre Zunge Gott nicht zur Verfügung stellen, dann zweifle ich manches Mal, dass wir tatsächlich diese Welt doch noch verändern werden und positiv verändern werden. Und so nochmal mein Appell und meine Frage, aber auch mein Appell. Willst du Gott deine Füße geben? Willst du Gott deine Hände geben? Willst du ihm deine Zunge geben? Gott möchte heute eine Antwort darauf. Er sagt, ich möchte nicht nur in dir wohnen. Ich möchte, dass du mich wohin trägst. Ich möchte, dass du deine Hände gibst, damit ich heilen und befreien kann. Ich möchte, dass du mir deine Zunge gibst. Ich möchte zu den Menschen reden. Ich möchte ihnen sagen, wie lieb ich sie habe. Ich möchte ihnen erklären, was es meinem Sohn gekostet hat, damit sie mit mir versöhnt sein können. Willst du mir deine Zunge geben? Und weißt du, dann hört das auch ganz schnell auf, dass wir uns eigene Reden und Zeugnisse und Predigten basteln müssen. Dann fragen wir ganz einfach, was möchtest du, Herr? Was würdest du gerne diesem Menschen jetzt sagen? Und ich weiß, wir sind als Gläubige manchmal so schnell dabei. Wir sehen, jemand läuft verkehrt. Da läuft was nicht richtig. Und wir kommen dann gleich mit der Ermahnungskeule. Ja? Und zwar diese Dudu, nicht die Parakaleo. Dann kommen wir oft mit der Keule, so geht das nicht, so lebt man nicht, das macht man nicht. Und Gott würde vielleicht zu diesem Menschen etwas ganz anderes sagen. Gott sagt, ich sehe den ganzen Schlamassel, in dem du steckst. Aber ich bin da, um dir rauszuhelfen. Ich bin da, um dir Sieg zu geben. Ich bin da, um dich zu stärken. Willst du mir nachfolgen? Darf ich deine Stütze sein? Darf ich deine Stärke sein? Darf ich deine Hilfe sein? Lasst uns unsere Zunge Gott geben, damit diese Zunge spricht, was er gerne sagen möchte. Amen. Die Entscheidung liegt jetzt bei dir. Auch du, der im Internet das zugehört hast. Ich lade euch, die ihr hier seid, ein, wenn du sagst, ich fasse heute einen Entschluss. Ich bin entschieden. Von heute an gehören meine Füße Gott. Von heute an gehören meine Hände Gott. Von heute an gehört meine Zunge Gott. Und wenn du das möchtest, dann kannst du, während wir jetzt in Lobpreis gehen, hier nach vorne kommen. Und Gott wird das als Signal sehen und er wird das auch bestätigen. Er wird sich mit dir heute Abend in einer ganz besonderen Art und Weise verbinden. Er wird nämlich deine Hingabe ernst nehmen. Und er wird sagen, ich danke dir, dass ich von heute an, dass deine Füße meine Füße sind. Ich danke dir, dass von heute an deine Hände meine Hände sind. Ich danke dir, dass von heute an deine Zunge meine Zunge ist. Ich danke dir. Gott will heute ein Bündnis mit dir schließen. Und ich glaube, ich brauche da nicht extra zu beten. Sollte der Heilige Geist Dinge leiten und noch weitere Schritte vorhaben, ich weiß es nicht. Habe zu Hause gefragt und er hat gesagt, mach das jetzt erstmal so. Und so mache ich das. Und du, der im Internet zuhörst, wenn du das möchtest, und du sitzt jetzt vor deinem PC, dann würde ich sagen, dann schalte jetzt gleich mal deinen PC ab oder steh von deinem Stuhl auf und dann knie dich dorthin an deinem Schreibtischstuhl. Knie dich hin oder stell dich hin, aber nimm eine andere Haltung ein, als die du bisher hattest, als du der Predigt zugehört hast. Stell dich hin und sage dort vor deinem PC, Gott, hier sind meine Füße, sie gehören dir. Gott, hier sind meine Hände, sie gehören dir. Gott, hier ist meine Zunge, sie gehört dir. Und Gott wird das vor deinem PC mit dir versiegeln, mit dir ernst machen. Und er wird sich freuen. Und wenn du seine Stimme hörst, dann wird er sagen, danke. Danke, dass du mir deine Füße gibst. Danke, dass du mir deine Hände gibst. Danke, dass du mir deine Zunge gibst. Danke, dass wir beide jetzt zusammenarbeiten können. Und du machst es hier, indem du einfach nach vorne gehst und sagst, ja Herr, hier, ich mache das ernst. Und ich bitte euch, nicht hinzulegen euch, sondern dass auch Platz ist für andere, sondern dass wir uns hinstellen vor Gott, aufrecht und ernsthaft reden, Augen in Auge, so Mann zu Mann oder Vater zu Sohn, Tochter zu Vater. Sag, Vater, hier ist mein Körper. Er gehört von heute an dir. Verfüge darüber. In Jesu Namen. Amen.